ist immer noch dieser 12-Jährige in mir, dem es einfach wahnsinnig schlecht mit dem Thema geht.
Wenn die Vergangenheit die Gegenwart vergiftet.
Es ist dann ein bisschen schwieriger geworden, als ich so Essstörungen bekommen habe. Da hat sie dann mit mir auch gestruggelt als Freundin.
Lea Utz hilft Menschen, alte Geister zu verjagen. Ihre Geschichten erzählt die Serie in Tiefenblick.
Mimi will einen Mann anrufen, mit dem sie noch nie gesprochen hat. Den Mann, der schuld ist an dem Unfall.
Es ist nur ein Anruf, aber danach sieht die Welt anders aus.
Na, also ich freue mich auch sehr, dass du auch den Schritt wagst.
Telephobia, die Serie in WDR 5 Tiefenblick. Heute um 13.30 Uhr. Hier im Radio, im Netz und in ihrer WDR 5 App.
WDR 5. Kurz Medienschelte.
Und zum Schluss gucken wir doch nochmal in den Nahen Osten, weil sich zu diesem Thema ja leider auch Hinz und Kunz äußern. In diesem Fall hießen Hinz und Kunz Lanz und Precht. Und die beiden haben in ihrem Podcast einfach mal, Zitat, salopp dahergeredet und Quatsch erzählt zum Krieg in Israel. Richtig gute Idee, findet Caroline Kurz.
Jo, ist denn schon Weihnachten? Streng genommen nicht, aber offenbar hat die Phase des Jahres angefangen, in der lang gehegte Wünsche endlich wahr werden. Wie zum Beispiel meiner, dass bestimmte selbstverliebte Herren sich öffentlich demontieren.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Und auch der nie artikulierte, aber immer spürbare Wunsch von Richard David Precht und Markus Lanz ist in Erfüllung gegangen. Ganz Deutschland hört hin, wenn sie reden. Oh, frohlocken.
Wir ziehen eine Folge vor, weil es viel Aufregung gab.
Yeah, da haben es Lanz und Precht geschafft, in ihrem gemeinsamen Podcast ein vielbeachtetes Stinkbömpchen platzen zu lassen. Jetzt müssen sie natürlich auch dranbleiben, wenn sich alle Ohren auf sie richten.
Da sind ein paar Sätze gefallen, die mindestens missverständlich waren.
Jau, und diese Sätze hat das ZDF hinterher eilfertig aus dem Podcast rausgeschnitten. Aber das Netz vergisst nichts. Was also haben die beiden Laber-Buddies gesagt über ultraorthodoxe Juden?
Die meisten von denen arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen, verweigern sich auch.
Die dürfen gar nicht arbeiten.
Ja, also die Religion sagt
ein paar Sachen, Diamantenhandel
richtig.
Und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen.
Genau, genau.
So eine spitze Zunge, der Herr Precht. Milliarden scheffeln können sie, ist klar, knick, knack. Und Lanz so, türlich, türlich. Was er aber laut vorgezogenem Reaktionspodcast nicht mitbekommen haben will.
Genau. Ich habe dem beigepflichtet und das bezog sich aber auf die Sache mit der Arbeit. Das andere habe ich ehrlich gesagt an dem Moment, weil wir uns ins Wort gefallen sind, gar nicht mehr richtig wahrgenommen.
Klar, Mann, wer sein Geld mit Dialogen verdient, tut gut daran, nicht wahrzunehmen, was die andere Seite sagt. Vielleicht ist Lanz daraufhin auch die Nicht-Entschuldigung von Precht durch die Hirnlappen gegangen.
Zunächst mal möchte ich mich für allen entschuldigen, die darin etwas Antisemitisches gesehen haben.
Ey, Richard David allzu prächtig, so macht man das nicht. Naja, beziehungsweise so machten es inzwischen leider zu viele.
Keiner übernimmt mehr Verantwortung für die Worte, die er sagt. Also ja, es tut mir leid, dass du dich von meiner Axt in deinem Genick angegriffen fühlst.
Wir halten fest, Reginald Düsentrieb-Precht tut's leid, wenn die antisemitischen Klischees, die er rausbläst, für antisemitisch gehalten werden. Und klar, das ist auch hart, wenn alles auf die Gold- und Diamantenwaage gelegt wird.
Man unterhält sich ja quasi im öffentlich-privaten Rahmen, ne? Und das ist schon irre, dass man immer denkt, welche Bedeutung dem beigemessen wird.
Kennen Sie den öffentlich-privaten Raum, wo im Laut-Leisen-Hell-Dunkel die vertraulichsten Nicht-Geheimnisse besprochen werden? Das hat Rainer Daniel Prachtbursche bereits im April bejammert. Da hatte ihm auch schon jemand zu genau zugehört. Was hat er da noch gesagt? Ach ja, was Smartes über Annalena Baerbock.
Was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Ja, also ich nehme an, dass die hätte doch normal unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt.
Konsequenterweise hat Ronny Donny Precht anschließend mehrfach bedauert, wie wenig das diplomatische Sprechen heute noch zählt. Man versteht seinen Schmerz. Für ihn ist es die leichteste Übung.
Man arbeitet in einem Qualitätsmedium. Man ist nicht im Wirtshaus, wo man dann direkt seine Emotionen wiedergibt. Dann rotzt man nicht irgendwas raus.
Hat er auf der Frankfurter Buchmesse 2022 gesagt, über seine Ansprüche an die anderen. Und ist ja auch ekelhaft, Wirtshausniveau. Würde ihm nie passieren.
Wenn Statuskarossen durch Düsseldorf fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Migrationshintergrund drin sitzt, relativ hoch.
Mit so einem blitzsauberen Mindset kann man viel bewegen. Unter normalen Umständen, leider, herrschen die nicht mehr, sagt Ricci Dötschi.
Wir leben heute, Medienwissenschaftler nennen das so, in einer Mediokratie.
Und die folgt völlig anderen Gesetzen als die Demokratie. Welche das sind, sagen Precht und Lanz in ihrem nächsten Podcast, wenn sie dann noch einen haben.
Markus Lanz sagt übrigens, er sei wirklich verletzt wegen der Kritik. Durch die Skandalisierung entstünden tiefe Gräben in der Gesellschaft. Es fragt sich nur, wer hat hier eigentlich zuerst gebuddelt? Wenn Sie bei uns etwas verpasst haben oder nochmal hören möchten, uns gibt es auch als Podcast und in aller Regel schneiden wir da auch im Nachhinein nichts raus. Die Kollegen von Satire Deluxe, die waren auch auf der Buchmesse unterwegs und sie haben was entdeckt. Es gibt auch ein neues Buch von Lanz und Precht. Da schließt sich doch der Kreis. Ich bin Steffi Orbach. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Dann mit einer Sondersendung zum Geburtstag des Radios. Das wird nämlich 100 Jahre alt.
Die Nachrichten mit Anja Gawlik. Guten Tag. Aus Ägypten sind am Vormittag die ersten Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangt. Auf Bildern im ägyptischen Fernsehen ist zu sehen, wie mehrere Lastwagen den Grenzübergang Rafah überquerten. Björn Dahke, WDR Tel Aviv.
Was sie geladen haben, ist nicht zu erkennen. Nach Berichten soll es sich um Medikamente handeln. In der Gegenrichtung sind weiße Jeeps und Kleinbusse unterwegs. An ihren Dächern wehen die blauen Fahnen der Vereinten Nationen. Lastwagen folgen ihnen mit leeren Aufliegern. Vermutlich laden sie in Ägypten weitere Hilfsgüter. US-Präsident Biden hatte gestern angekündigt, dass die ägyptischen Behörden bis zu 20 Lastwagen mit Wasser, Nahrung und Medizin über die Grenze lassen. Auch Israel hatte sich dazu bereit erklärt, nach Bidens Besuch in Tel Aviv. Bedingung sei aber, dass die Hilfe nicht in die Hände der Hamas gelangt.
Auf diplomatischer Ebene versucht Ägypten heute im Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas zu vermitteln. In Kairo treffen sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus der Region und auch Vertreter europäischer Staaten und der UNO. Wegen des Kriegs im Nahen Osten finden heute in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen Demonstrationen statt. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel geht es dabei bei einigen Demos um die Lage der Menschen im Gazastreifen, bei anderen darum, Solidarität mit Israel zu zeigen. Proteste sind unter anderem in Düsseldorf, Bielefeld und Münster angemeldet. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Masiek, verurteilte in der ARD Gewalt bei den Demos.
Ich mache mir wirklich große Sorgen, auch über die Gemengelage in unserem Land.
Er rief alle Muslime auf, friedlich zu bleiben und sich nur zurückhaltend an Demonstrationen zu beteiligen.
Ich verhehle nicht, dass es Muslime gibt, die auch antisemitisch sind. Und genau das müssen wir bekämpfen. Und zum Beispiel in der Form, dass wir sagen, jede Form von Antisemitismus, jede Form von Rassismus ist eine Sünde im Islam. Und gerade wir als deutsche Muslime haben eine besondere Verantwortung, auch eine besondere Verantwortung gegenüber Juden und Israel.
Die Polizei ist nach eigener Aussage auf mögliche Zwischenfälle oder Straftaten vorbereitet. Allein in Düsseldorf werden heute mindestens 2000 Demonstranten erwartet. Nach dem Sturm und dem Hochwasser an der Ostsee fallen die Wasserstände jetzt wieder. Bei dem Unwetter sind Schäden in Millionenhöhe entstanden. Einige Deiche sind beschädigt. Etwa 1000 Menschen in Orten an der Küste mussten sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Auf der Insel Fehmarn kam eine Frau ums Leben. In der zweiten Fußball-Bundesliga startet heute ein Projekt, das bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Fortuna Düsseldorf empfängt am Abend den ersten FC Kaiserslautern und die Fans dürfen erstmals kostenlos ins Stadion. Fortuna für alle wird über Sponsoren finanziert.
WDR aktuell aus der Region.
Ein Streik von Beschäftigten des Bahnbetreibers Transdev sorgt in Nordrhein-Westfalen für Störungen im Bahnverkehr. Zu dem Ausstand, der noch bis zum frühen Nachmittag dauern soll, hat die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen. Daniel Schwingenheuer, WDR aktuell. Wie ist denn die Lage an den Bahnhöfen?
Insbesondere in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet stehen viele Pendler am Gleis und warten vergebens auf ihre Verbindung. Die Rhein-Ruhr-Bahn versucht, die Fahrgäste mit Bussen an ihr Ziel zu bringen. Zum Beispiel zwischen Coesfeld und Dorsten läuft das aber nur im Notbetrieb ohne feste Fahrzeiten. Zwischen Krefeld und Düsseldorf wird empfohlen, auf die Stadtbahnlinien U70 und U76 umzusteigen. Insgesamt stehen die Züge auf 11 Linien in NRW still. Besonders hart trifft es Reisende, die mit der Nordwestbahn fahren wollten. Da werden 4 Linien nicht bedient und es gibt keinen Ersatzverkehr. Der Streik verschärft die Lage, denn aktuell fallen sowieso schon viele S- und Regionalbahnen wegen Krankheit aus.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Bis zum Mittag zieht der Regen ab, dahinter lockert es auf. Am Nachmittag phasenweise sonnig und meist trocken, dabei windig. Zwischen Eifel und Zelfkern teils stürmisch. Dazu in Siegen 16 Grad, in Bielefeld 17 und in Frechen 18 Grad. Die Zeit 11.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A4, Olpe Richtung Köln, zwischen Overath und Bergisch Gladbach-Bensberg etwa 20 Minuten plus, 6 Kilometer Stau. Weil gebaut wird, ist nur ein Fahrstreifen frei. Die A33, Bielefeld Richtung Brilon, ist zwischen Paderborn-Sennelager und Paderborn-Schloss Neuhaus bis ca. 12 Uhr gesperrt. Es werden Unfallschäden beseitigt und ein LKW geborgen, 4 Kilometer Stau. Die A40, Duisburg Richtung Essen, ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Wegen der gesperrten A45 bei Lüdenscheid etwa eine halbe Stunde plus in beiden Richtungen und die A555 Bonn Richtung Köln ist zwischen Wesseling und Köln-Godorf wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt.
WDR 5 Satire Deluxe.
Es hilft ja nichts. Da sind wir wieder. Henning Bornemann und Axel Naumer, herzlich willkommen. Und Kurzdiagnose, das, was hierzulande weiter allen auf die Stimmung drückt.
Das ist der Föhnsturm am Alpenrand. Das wird pfeifen, was man da hört.
Ja, pfeifender Föhnsturm am Alpenrand, das ist es.
Bei gleichzeitig hohem Migrationsdruck.
Und das drückt dann die Pegel hier über die normale Null.
Ja, und dazu dann noch weitere heftige Unruhen im Nahen Osten.
Genau, weshalb wir versuchen wollen, uns mit Ihnen zusammen durch diese, sagen wir mal, stimmungsmäßig schon wieder extrem ungemütliche Woche irgendwie optimistisch durchzubaumeln.
Bundesaußenministerin Baerbock setzt ihre Pendeldiplomatie im Nahen Osten fort.
Pendeldiplomatie?
Pendeldiplomatie.
Das kenne ich noch gar nicht. Was ist das?
Das ist, glaube ich, wenn du viel vor Ort bist.
Ah. Ne?
Also anders ist Diplomatie gerade, glaube ich, auch kaum möglich.
Jemand sagte gestern hier in der Sendung, es gibt keine Telefonnummer, unter der man die Hamas erreichen kann.
Vermutlich nicht, oder es geht keiner ran. Aber wo du gerade sagtest vor Ort, denn der Ostkonflikt ist ja diesmal, ist eben nicht nur vor Ort und damit weit weg. Also dieses Nahost, es kommt mir ja gerade ziemlich nah vor.
Wie gesagt, eben dieser Krieg findet auch wieder Hall an deutschen Schulen.
Ja. An deutschen Schulen zum Beispiel da. Mhm. Oder auf deutschen Straßen auch jeden Abend.
Oh, weshalb ja unser neuer, wie heißt der eigentlich, tougher Bundeskanzler?
Scholz.
Ist doch der gleiche. Ja. Wenn er sich nicht gerade diplomatisch zwischen Israel und Ägypten irgendwie auspendelt, er fordert härteres Vorgehen bei Demonstrationen, hat er angekündigt.
Es geht auch darum, die Gesetze und Vorschriften, die in Deutschland sind, durchzusetzen.
Was in Deutschland aber kein ganz neues Problem ist. Also dass es für die Polizei manchmal schwierig ist, die Gesetze auch durchzusetzen auf der Straße, oder? Also im Gegenteil, ich bin ja mit Ottfried Preußler groß geworden.
Oh, Glückwunsch nachträglich.
Ja, ich weiß nämlich noch gut aus meiner Kindheit.
Der Räuber Hotzenplotz hatte auch gar keine Angst vor der Polizei, weil er so stark war.
Und jetzt schaut man dieser Tage entsprechend nachdenklich nach München oder Berlin, Neukölln, Düsseldorf und denkt, es wird seine Gründe haben, dass die Polizeigewerkschaft solche Sachen hier von ganz oben fordert.
Wir sagen ganz deutlich, der Bundesfinanzminister und der Bundeskanzler müssen auch über ein Sonderpaket innere Sicherheit reden, so wie wir es für die Bundeswehr haben.
Mhm. Die nächsten 100 Milliarden Sondervermögen jetzt, oder was? Ja, für innere Sicherheit.
Warum nicht?
Kommt dann nächste Woche wieder Olaf Scholz mit so einer feierlichen Rede im Bundestag und läutet die Polizeitenwende ein oder so?
Jetzt machst du Witze. Aber es kann ganz schnell gehen zurzeit. Alles in diesen unsicheren Zeiten. Wie sich hier plötzlich überall die gewohnten Eckpfeiler verschieben und die Ansichten und die Sprache. Und pass auf, die Politik?
Ja, du kriegst das manchmal gar nicht mit, ja. Das stimmt. Also wie die Maßnahmenkataloge beim Thema Migration zum Beispiel überarbeitet werden, ja. So schnell und nebenbei. Ich hätte zum Beispiel fast überhört beim Thema Grenzkontrollen diese Woche diesen Nebensatz.
Hinzu kommen nun doch feste Kontrollposten an den Grenzübergängen.
Ja, guck, jetzt doch feste Kontrollposten.
Feste, ja. Zu Polen, Tschechien und zur Schweiz. Weil bis letzte Woche war ja nur die Rede von so, was sollte das sein, so für unterwegs, flexible Aufblasschlagbäumchen.
Ja. Super. Da ist sie wieder, diese Unsicherheit.
Da ist sie wieder.
Ich glaube, die wird bleiben, oder?
Die wird bleiben.
Es wird spürbar wird es, weiß ich gar nicht, fröstlicher wird es in Deutschland.
Ich musste gestern Handschuhe auf dem Fahrrad anziehen.
Ja, Mensch, das ist ja hier wirklich, geht rapide bergab mit den Temperaturen. Ich hab
kurz gedacht, ob ich kratzen muss.
So, bevor wir uns jetzt schon wieder direkt am Anfang hier gegenseitig aufkratzen oder was auch immer oder die gute Laune verhageln.
Schon passiert.
Ja, komm, was haben wir denn noch an Themen anzubieten, die uns Sicherheit geben? Weißt
Sicherheit.
Du? So, hier zum Beispiel unser Studiogast Deluxe, Ozan Yaran.
Ozan Yaran, der steht hier gleich vor uns beiden im Studio und heute Abend vor 13.000 Leuten.
Ja.
In der Köln Arena. Ja. Ich glaube, vor den 13.000 ist er unsicherer als vor uns.
Ja, wahrscheinlich. Zu Recht. Ja, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Aber hier tatsächlich ein Thema, das mir zumindest Sicherheit gibt, weil es einfach jedes Jahr stattfindet. Außer wenn mal ein paar Jahre Pandemie sind natürlich. Die Frankfurter Buchmesse.
Oh, die Frankfurter Buchmesse. Ja, und es ist viel Schundliteratur dabei diesen Herbst.
So?
Ja, doch. Lange Gesichter zum Beispiel. Hier Sarah Wagenknecht, hört man, soll ihr Parteibuch enttäuscht zurückgegeben haben.
Nee, das noch nicht.
Aber eine neue Partei gegründet?
Nein, auch lange noch.
Was war denn dann überhaupt genau die News diese Woche?
Die Pläne der linken Politikerin Wagenknecht, eine Partei zu gründen, werden konkreter.
So.
Spannend.
Ja.
Und?
Ja, und was? Und der künftige Parteiname ist schon raus. Stell dir vor, er lautet, ich glaube, ZOW.
Zukunft ohne Wagenknecht.
Ja, Zukunft ohne Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Griffig, weißt du? Weiß jeder gleich. Und dazu später in der Sendung mehr, obwohl wir gar nicht mehr haben. Aber außerdem die Frage, schafft die Cannabis-Legalisierung Drogenprobleme?
Ich finde, dass alle Drogen Probleme haben.
Stattgegeben.
Jawohl.
Und vielleicht gucken wir gleich auch noch nach Polen, oder? Wo ja Wahlen waren und wir uns jetzt wohl wieder an neue, alte Namen gewöhnen müssen. Zum Beispiel an den...
Von Donald Tusk.
Den?
Ja, und an das Wort... Rekordwahlbeteiligung.
Oh ja.
Daran musste ich mich wirklich wieder gewöhnen. Ich habe es jahrzehntelang, hat man das nicht mehr gehört. Und jetzt gleich sowas vor den Wahllokalen.
Die Schlange der Auslandspolen wickelt sich einmal um den Block.
Was immer das heißen mag.
Eine Würgeschlange.
Können wir den Wahlausgang in Polen vielleicht als Anlass dafür nehmen, heute mal optimistisch in die Sendung zu starten?
Nein. Nein.
Warum denn nicht?
Ja, wir müssen noch nach Peking gucken.
Der
Seidenstraßengipfel. Ja. Wo irgendwie waren alle eingeladen, 140 Länder, auch und sogar Wladimir Putin.
Ja.
Aber wir nicht. Ja, wo wir doch, glaube ich, die Endhaltestelle sind von der neuen Seidenstraße. Duisburg-Hafen, bitte alles aussteigen.
In Peking wird Russlands Kreml-Herrscher an die Hand genommen. Freunde beim Fototermin. Wladimir Putin und Xi Jinping sprechen heute von tiefer Freundschaft.
Und da ist sie wieder, die Unsicherheit.
Ja.
Sag mal, was haben die denn da vor eigentlich? Naja. Sagtest du, das waren Vertreter aus 140 Ländern.
Ja,
140 ich. Länder, die alle kein Problem mit Putin haben. Ich meine, was war das für eine Veranstaltung? Da hieß es dann abends...
Zum Seidenstraßen-Gipfeldinner. Gekommen waren vor allem Vertreter aus Afrika, Asien, Südamerika, eine Delegation der Taliban und als einziger EU-Regierungschef Viktor Orban.
Na, da haben wir ja eine Truppe zusammen, oder? Was muss da wohl im Hotel abends los gewesen sein?
Rezeption. Herr Putin? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, Sie spielen gerade in der Lobby Klavier. Ach so, das ist Ihr Doppelgänger. Einer der Doppelgänger. Kommen da noch mehr? Okay, dann buche ich also noch 2 Einzelzimmer für 4 Doppelgänger. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Der Tisch in Ihrer Suite ist zu kurz. Den kann man ausziehen. Ich schicke gerne jemanden hoch. Ach, haben Sie schon versucht? Immer noch zu kurz. Was, wie lang soll der sein? 18 Meter? Nee, so lange Tische haben wir leider nicht da. Ich weiß, wer Sie sind. Ich könnte Ihnen morgen fürs Frühstück die Bowlingbahn eindecken. Die ist 18 Meter. Für wie viele Personen wäre das dann? Alleine. Okay, ist notiert. Wiederhören. Rezeption? Herr Orban, was kann ich für Sie tun? Nein, ich darf Ihnen die Zimmernummer von Herrn Putin nicht geben. Ja, die Blumen hat er gekriegt. Wiederhören. Rezeption. Herr Putin, was kann ich noch für Sie tun? Probleme mit dem Internet, um welche Seite geht's denn? Die OnlyFans-Seite von Sarah Wagenknecht, die ist bei uns gesperrt. Herr Putin, Sekunde, ich muss kurz rangehen, die Taliban sind auf der anderen Leitung. Rezeption? Wie bitte? Sie wollen gleich Aufzug fahren? Ja, was hindert Sie daran? Ich soll die Fahrstuhlmusik ausschalten? Ach richtig, Ihr Musikverbot. Ja, ich kümmere mich. Sonst noch was? Nochmal 12 Flaschen Bartpflegeöl. Okay, lass ich Ihnen bringen. Wiederhören. Herr Putin, hören Sie? Ich bin wieder bei Ihnen. Das Bitte-nicht-stören-Schild müsste da hängen. Ach, Sie wollen ein anderes Schild? Was soll da drauf stehen? Erst notiere ich. Türschild für Herrn Putin. Bitte nicht verhaften.
Radio mit Tiefgang, und das heißt diese Woche, die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet und morgen schließt sie schon wieder.
Ja, ja. Aber das Interessante an der Buchmesse ist ja vor allem die Eröffnung, beziehungsweise die, schon der Tag davor, oder? Wenn der Deutsche Buchpreis verliehen wird. Und das hat sich dieses Jahr Tonio Schachinger gefreut, aber irgendwie offenbar nicht genug.
Ich habe eigentlich gesagt, dass ich mich schon sehr freue, dass man es nur nicht so sieht.
Und dann kam ja auch noch die Dankesrede.
Tatsächlich bedanken würde ich mich sehr gern bei meiner Frau Margit, die heute hier ist und von der ich alles gelernt habe, was ich weiß in diesem Leben.
Seine humorige Art kommt an.
Was heißt denn schon wieder seine humorige Art? Vielleicht meint er das ja ernst.
Was bist du denn plötzlich so schlecht gelaunt?
Ach, das ist diese sogenannte Literaturberichterstattung wieder, weißt du? Worum geht's in dem Buch? Man hört halt nur von Preisträgern, von Besucherrekorden, von Skandalen.
Jetzt tust du den Kollegen ein bisschen Unrecht.
Ja, schon, aber hier, nimm mal hier Buchmesseneröffnung, Beispiel.
Bei der Eröffnungsfeier am Abend kommt es fast zu einem Eklat.
Fast Eklat, verstehst du?
Fast Eklat.
Ja, halbe Stunde später.
Slavoj Žižek hat einen kleinen Skandal entfacht.
Ein kleiner Skandal.
Kleiner Skandal.
Noch eine halbe Stunde später.
Sorgte Žižek für einen Skandal.
Verstehst du?
Oh, jetzt ein richtiger Skandal.
Ja.
Und was hat er überhaupt gesagt?
Ja, er hat eigentlich nur gesagt, dass man die Situation im Nahen Osten nicht einseitig betrachten soll.
Ja, ich erinnere mich. Er sei so ein Schwurbelphilosoph, habe ich in Bild Online, glaube ich, gelesen.
Sobald man erwähnt, dass es notwendig ist, den komplexen Hintergrund der Situation zu analysieren, wird man beschuldigt, den Hamas-Terror zu unterstützen oder zu rechtfertigen. Ist uns klar, wie verrückt das Verbot ist, zu analysieren und die Komplexität zu sehen?
Verstehst du, das ist doch quasi unser Gespräch vom letzten Samstag.
Ich erinnere mich.
Das kann gar kein Schwurbel sein.
Ja. Aber was ist mit Lanz und Precht?
Was haben jetzt die mit der Buchmesse zu tun?
Ich komme wegen Geschwurbel drauf.
Ach so.
Precht hat doch in diesem Podcast mit Lanz seinen Kenntnismangel über die Regeln im jüdisch-orthodoxen Leben ausgebreitet.
Ja.
Und es klang kein bisschen antisemitisch, sondern voll
Ja, antisemitisch. Hat er sich entschuldigt eigentlich?
Bei wem soll er sich entschuldigen? Beim Hörer? Beim Zentralrat? Bei Lanz?
Oh, bei Lanz auf jeden Fall.
Es hat mich getroffen, dass du so in Windeseile und ich nebenbei gleich mit zum Antisemiten umetikettiert worden bist.
Ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist Entschuldigung ist die falsche Kategorie. Weil wenn man was Falsches sagt, so wie Precht das gemacht hat, dann muss man sich korrigieren, nicht entschuldigen.
Erstmal hat Precht gesagt, er sei missverstanden worden.
Ja. Oh, damit habe ich bei Fehlern in der Mathearbeit, also bin ich auch nie durchgekommen, weißt du? Herr Lehrer, bei 2 und 2 ist 5, bin ich missverstanden worden.
Ja, und jetzt haben aber Lanz und Precht doch extra so eine Podcast-Folge aufgenommen, ja, oder? Da haben sie dann den historischen Sachverhalt korrekt und ausführlich dargelegt und nicht vergessen, sich mehrmals gegenseitig zu versichern, dass sie nicht antisemitisch sind.
Ja, aber die Äußerung war es halt. Und mich hätte auch davon abgesehen viel mehr interessiert, wie sowas in die Köpfe von Lanz und Precht reinkommt.
Also früher waren sehr viele Leute ungebildet und heute haben sehr viele Leute die Chance genutzt, sich selbst falsch und einseitig zu bilden. Und jeder am Ende das glaubt, was er glauben will.
Ja.
Und das ist eine wirklich sehr, sehr gefährliche Entwicklung.
Okay, das ist ein Teil der Erklärung. Fazit? Was würdest
du sagen? Besser und klarer formulieren, nicht schwurbeln, vielleicht mal was aufschreiben und noch was.
Was gelernt.
Was gelernt.
Ja, was gelernt.
Und hier kommt übrigens die gute Nachricht von der Buchmesse. Lanz und Precht kann man jetzt nicht nur hören und sehen. Unser Reporter ist vor Ort.
Ja, und hier auf der Frankfurter Buchmesse wird eine Weltneuheit präsentiert. Der erste Podcast zum Lesen. Markus Lanz und Richard David Precht, die haben 111 Podcast-Folgen transkribiert und mit Anmerkungen, Fußnoten und sogar einem Starschnitt angereichert. Man hört es vielleicht im Hintergrund, das fertige Werk wird gerade von einem Schwergut-Transporter angeliefert. Ich habe ja auch schon erste prominente Stimmen zum Buch vorliegen, ich zitiere das mal. Das vorliegende Werk ist die Antwort auf die drängendsten Fragen der Zeit. Es erklärt auf einfache und dennoch intellektuell anregende Weise, wie wir die Krisen unserer Zeit überwinden, Demokratie retten, Nahostkonflikt lösen, die Ex-Frau zurückgewinnen. Dies sagen Richard David Precht und Markus Lanz. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner ersten Verabredung hier auf dem Messegelände. Da drüben sind die 4 Hallen, in denen ausschließlich Glücksratgeber vorgestellt werden. Und jetzt bin ich auch schon da. Halle 6, hier präsentieren sich die marktwirtschaftlich wichtigsten Player der Messe, die Vorwortagenturen. Entschuldigung, worauf muss ich denn hier besonders achten?
Ja, Ihr Buch sollte möglichst einen Titel haben, der irgendetwas mit Gesundheit, Glück oder Umwelt zu tun hat. Dann können wir innerhalb von Minuten ein exklusives und thematisch passendes Vorwort von Eckart von Hirschhausen generieren. Ja, und dann wird das Buch garantiert ein Bestseller.
Und wenn nicht?
Ja, dann nehmen wir dasselbe Vorwort, aber dann kommt es eben von Barbara Schöneberger.
Ich bin bei meiner letzten Station für heute, Kinderbücher. Hier habe ich ein ganz besonders dickes Buch entdeckt, die Verkehrsreform als Wimmelbuch, Untertitel Missing Wissing. Hier wird spielerisch erklärt, wie wir uns in Zukunft fortbewegen und es gibt natürlich auch einen Suchauftrag, das kennt man ja, hier heißt er Wo ist Volker? Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir ihn finden. Also, hier ist ein Stau wegen Mäharbeiten vor der gesperrten Brücke. Da liegt ein Buchsbaum auf den Gleisen, aber wegen Personalmangel kann der nicht geräumt werden und jetzt fährt der ICE nicht. Ja, aber wo ist denn jetzt der Volker? Ich sehe es gerade, er baut in seinem Garten eine 8-spurige Autobahn. Ja, mit diesen Eindrücken gebe ich zurück ins Studio.
Weil wir es eben von Richard David Precht hatten und dem, was er so sagt, der Bundespräsident, ein ganz anderer Typ auch, also ganz andere Situation,
ja,
ganz andere Situation, aber auch irgendwie seltsam. Guck mal, was er diese Woche hat er das gesagt?
Mein Appell an alle ist, dass wir aufgrund unserer Geschichte alles dafür tun müssen, dass Antisemitismus sich in diesem Land nicht weiter ausbreitet.
Mhm. Was ist daran jetzt seltsam?
Na, wieso sagt er wegen unserer Geschichte der Deutschen?
Das ist klar, oder nicht?
Ja, aber wegen unserer deutschen Geschichte, ohne die deutsche Geschichte muss man nicht alles gegen Antisemitismus tun?
Ach so, doch, das hat er doch auch gemeint.
Ach, der Mann ist Bundespräsident, er soll sich besser ausdrücken.
Du bist heute ein bisschen pingelig und geladen,
ja,
bist du auch.
Anderer Fall, hier Bernie Sanders.
Der letzte Linke in den USA.
Ja, genau. Früher Präsidentschaftskandidat und so weiter, stammt aus einer europäisch-jüdischen Familie. Einige hat er im Holocaust verloren. Selbst lebte er lange in einem Kibbutz. Dieser Bernie Sanders hat diese Woche unser Deutschland besucht.
Ja, unter anderem Deutschland, aber eben hauptsächlich auch Frau Maischberger.
Ja, oft das Gleiche. So, aber im Rahmen der manchmal verrutschten Israel-Debatte wollte ihn eben nicht jeder treffen.
SPD-Vorsitzende Saskia Esken verkündete öffentlichkeitswirksam, dass sie ihn nicht treffen wolle, weil er sich angeblich nicht klar genug an die Seite Israels gestellt habe.
Verstehst du?
Zum Glück ging es ihm ähnlich wie den meisten Bürgern unseres Landes. Er wusste nicht, wer Frau Esken ist.
So, da habe ich auch eine Frage. Das war Amira Mohamed Ali, oder?
Ja, genau, Linke, ne?
Genau, das war auch eine seltsame Meldung diese Woche. Erst kam, die Linke braucht doch zwei neue Fraktionsvorsitzende. Das ist schon ein bisschen älter, weil eben Frau Mohamed Ali und Herr Bartsch nicht mehr wollen.
Ja, dann finden sie aber keine Nachfolger und dann machen sie erstmal weiter.
Genau, und Bartsch hat dann gesagt, das mit den Fristen in der Geschäftsordnung, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Man kann sogar Geschäftsordnung verändern und sagen, sie sind auf 100 Jahre gewählt.
Ja, den Uton hatten wir ja damals schon.
Genau. Und jetzt ist er noch mal lustiger geworden diese Woche, weil diese Woche eben die Meldung kam, dass Bartsch es jetzt alleine macht.
Das ist wirklich lustig.
Wie gesagt.
Ja, weil bald braucht die Linke ja gar keinen Fraktionsvorsitzenden mehr.
Ja, ich sag dir, lustige Meldung.
Weil Sarah Wagenknecht jetzt offensichtlich eine eigene Partei gründet.
Und noch diese Meldung. Spekuliert wurde darüber schon länger, jetzt ist es fix. Die noch linken Politikerin Sarah Wagenknecht gründet ihre eigene Partei. Nach RTL-Informationen.
Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios.
Nach Spiegel-Informationen.
Nach übereinstimmenden Medienberichten.
Will sie ihren neuen Verein BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit, am Montag vorstellen?
Wieso denn Vernunft und Gerechtigkeit nur am Montag?
Na, ich vermute schon für länger.
Ich muss auch echt sagen, dass ich es absolut verantwortungslos finde. In einer solchen Zeit muss eine Bundestagsabgeordnete Opposition gegen die Ampel machen und Linke Vorschläge machen, Alternativen vorlegen und nicht solche Ego-Trips.
Ja, die Restlinke ist nicht begeistert.
Nee, nicht nur die nicht.
Hans Zippert. Gefällt das?
Die AfD kann einpacken, denn Sarah Wagenknecht gründet endlich eine eigene Partei. Sie heißt BSW. Das steht für Bitte Sarah wählen. Das Programm Wagenknecht. Spitzenkandidatin Wagenknecht, Vorsitzende Wagenknecht, Generalsekretärin Wagenknecht und Schatzmeisterin Wagenknecht. Da wird nicht herumgetrickst, da wird der Wähler nicht für dumm verkauft. Wer die BSW wählt, der bekommt auch Wagenknecht. Und nicht irgendwelche Flitzpiepen aus der zweiten Reihe, weil in der Wagenknecht-Partei gar keine zweite Reihe existiert. Nur für die Kleinen gibt es auch noch die Sarah-Jugend. Da lernen sie, wie man immer in derselben Haltung, in den verschiedensten Kostümen, in den verschiedensten Talkshow-Sesseln sitzt und keine Miene verzieht. So wie die große Vorsitzende, die das Wahlvolk in die oder vielleicht auch aus der Wagenknechtschaft führen will. Wagenknechts ehemalige Partei, die Linke, die nur noch aus einem Mitglied besteht, ist bereits bei eBay eingestellt. Achtung Bastler, Dietmar Bartsch mit leichten Gebrauchsspuren billig abzugeben. Keine Rücknahme, keine Garantie. Doch bei aller Schadenfreude über das neue Wagenknecht-Projekt sollte man bedenken, es ist zweifelhaft, ob ihre Partei bis zur nächsten Bundestagswahl Bestand haben wird. Denn sowohl Sarah als auch ihr greiser Ehemann Oskar haben die Lizenz zum Spalten und machen davon hemmungslos und jederzeit Gebrauch. Beobachter rechnen damit, dass sich Sarah Wagenknecht spätestens Ende 2024 mit sich selbst zerstritten haben wird. Deshalb kann der Bürger 2025 unter mindestens drei Wagenknecht-Splittergruppen auswählen. Erstens die Partei der Sarah, PDS. Oder zweitens die SED, Sarahs Einheitspartei Deutschlands. Oder aber drittens die SAFD, Sarahs Alternative für Deutschland.
Myself up off the ground, and all you used to do was criticize me, but now I find the good and I emphasize it. See, you would always get so sensitive and try to turn your transgressions into my guiltiness, but now I'm certain of the way I live and what I'm responsible for in this twisted game, and it's such a shame that you try to make pain another word for my name, whether giving or receiving, it's one and the same, just one more link in your long ass chain, but it's time to break this frame. Jump off this negative cycle we've built. Gave my heart, but my self-respect you won't steal.
was fresh and every moment a blessing. I'd laugh at all of your jokes, you'd listen to my suggestions. One mind, one soul, one common destination. Now I can't help but fight over the direction.
WDR 5 Studiogast Deluxe.
Liebe Kunden, alte Gags aufwärmen war gestern. Genießen Sie heute an unserer frischen Theke nach Berliner Originalrezept Comedy-geschnetzeltes Spandauer Art aus dem Hause Osan Yaran. Da trifft die Würze des Orients auf amerikanisches Humoraroma. Liebevoll verfeinert mit der preußischen Strenge der Hauptstadt. Spitzencomedy seit 2014. Ausgezeichnet mit dem NDR Comedy Contest und dem Stuttgarter Schneebesen. Und jetzt nur noch für kurze Zeit die Osan Yaran Corona Edition mit 4 Käsefüllung im Zahl 3, nimm 2 Angebot. Jetzt zuschlagen bei Satire Deluxe. Satire für Schleckermäulchen.
Schönen guten Morgen.
Kommen Sie doch mal hier rüber an Kasse 2, bitte. Osan Yaran, hallo, komm zu uns rüber.
Ja, wir schließen gerade die Kasse 2, bitte an Kasse 1.
Das kommt sehr flüssig, weil du, das ist ja lange Zeit dein Beruf gewesen.
Exakt 11 Jahre lang Lidl-Angestellter.
Wirklich.
Ja, angestellt, aber du hast angefangen tatsächlich an der Kasse?
Ja, weil und Aldi mich nicht wollte, bin ich zu Lidl.
Ach so, ja. Ey, war da damals so rumgebettelt um dich?
Ja, also 11 Jahre gearbeitet da.
Aber du hast dich nicht so blöd angestellt offensichtlich, weil du warst irgendwann nicht mehr an der Kasse oder hast Durchsagen gemacht, sondern warst Filialleiter.
Ja, ich habe mich hochgearbeitet vom Verkäufer zum Filialleiter tatsächlich.
Wow,
ja.
Aber 11 Jahre eben.
Na, ich war, nach 8 Jahren war ich Filialleiter.
Ey, ganz oben und hast diese Durchsagentexte dann schreiben dürfen, rausgeben dürfen?
Nee, bei Lidl haben wir keine.
Gibt's gar nicht?
Nee, das ist nur bei Kaufland und all sowas.
Hier, wen müssen wir eigentlich noch erwähnen, damit jetzt keiner sauer ist? Wo hättest du am liebsten gearbeitet?
Real? KDW?
Ja, ich unterbreche ungern. Aber 8 Jahre, da ist doch ein Haufen Zeug passiert, oder?
Exakt, ja, also wirklich. Also zunächst einmal, ich liebe diesen Job, ich habe diesen Job geliebt, weil tagtäglich Unmengen an Menschen und die unterschiedlichsten Eindrücke. Also geiler Job gewesen.
Das, also verrückte Sachen auch passiert?
Ja, also da, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber einmal ist jemand betrunkener reingekommen, sehr, sehr betrunken, wahrscheinlich auf Pillen und hat dann an die Kasse gekackt.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist in Berlin passiert. Sowas gäbe es bei uns im sauberen Nordrhein-Westfalen.
In Berlin nennen wir das Kunst.
Das ist genau, weil da kommst du her, du bist Berlin-Wedding geboren oder lebst da auch, oder bist nie groß aus Berlin rausgekommen?
Nee, also ich liebe Berlin. Berlin geboren, aufgewachsen.
Aufgewachsen.
Wedding geboren, 18 Jahre lang dort aufgewachsen und dann nach Spandau.
Und jetzt ist aber etwas offenbar passiert, was dich von dem Supermarkt, dessen Namen wir mehrfach genannt haben, auf die Bühne gebracht hat.
Exakt.
Und du hast es gegoogelt, das darf ich verraten.
Ja, ich habe gegoogelt, was es noch so gibt, was man so machen kann. Ja. Weil ich habe halt gemerkt, ey, ich will mein Potenzial ausschöpfen. Ich will mehr, ich will sehen, ich will tun, ich will gucken, was ich noch alles kann. Und Filialleiter dachte ich mir, ey, auch wenn der Job geil ist, da möchte ich nicht alt werden, weil es auch ein sehr körperlicher Beruf. Und ich war schon immer ein Schwachkopf, dann habe ich halt gegoogelt, bin halt auf die älteste Kleinkunstbühne Deutschlands gegangen, Scheinbar Varieté in Berlin, Tempelhof. Ja. Und dann habe ich mich dort ausprobiert, war ein absoluter Albtraum, der erste Auftritt.
Aber darf ich einen Schritt zurück? Warum bist du nicht Gehirnchirurg geworden? Das kam doch sicher auch bei Berufswünschen.
Das war auch eine Idee. Ich habe auch überlegt, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Ja. Aber da lachen wenig Menschen.
Ja.
Und ich wollte irgendwas mit Lachen.
Ah, das schon.
Ja, dann kam die Idee Gynäkologe. Ja. Aber dann dachte ich, nee, versuch mal Comedy.
Und das scheint geklappt zu haben, denn jetzt lassen wir es mal aus dem Sack. Der WDR5-Hörer hat es vielleicht nicht mitbekommen. Es gibt eine größere Veranstaltung heute Abend in der, sagt man noch, Köln-Arena. Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, Cologne-Arena.
Lenzess-Arena.
Da sitzen 13.000 Leute im Publikum und du stehst auf der Bühne. Wow.
Exakt, ja.
Also nicht alleine. Nee. Es kommen noch andere. Es ist eine Mixed-Show. Aber 13.000, hattest du das schon mal?
Nein. Das Höchste, was ich mal hatte, waren 5.000. Und es ist mit Abstand die heftigste und beeindruckendste Bühne, auf der ich jemals gestanden habe. Ja. Es ist unglaublich.
Aber wie ist das? Ist das anders als für 100 Leute?
Alles ist anders.
Erzähl mal ein bisschen.
Also es ist Stand-up. Ich betrachte Stand-up immer Publikum und Künstler wie zwei Schlangen, die sich gemeinsam schlängeln.
Ja.
Nuancen werden aufgenommen, Eindrücke, Emotionen. Aber das ist halt, das ist ein Brett. Du brichst da durch. Das hat wenig Feinheiten. Es ist einfach ein Tischtennisspiel. Du schmeißt was rein, sie schmeißen zurück. Du schmeißt was. Es ist halt viel rauer als Stand-up.
Und es dauert ja länger, bis die Pointe sich durch den Saal gearbeitet hat.
Du musst halt warten, ne?
Ja. Oder sie muss entsprechend, sagen wir mal, grob sein, damit sie ankommt.
Und geil ist, wenn du wartest, niemand findet es lustig, dann wartest du halt länger.
Bist du vor 100 Leuten genauso nervös wie vor jetzt der 1 Million, die dich heute Abend gefühlt erwartet?
Weniger Publikum ist immer schwieriger als mehr.
Warum?
Weil umso größer es wird, umso größer es wird, desto also es wird halt, die Intimität geht flöten.
Ja.
Umso intimer es wird, die Leute fühlen sich beobachtet, jeder Lacher zählt, aber wenn da 800 Leute sitzen, 400 lachen, 100 stecken sich an und das klingt schon geil.
Ja, und die 300 anderen hörst du nicht.
Genau, die ignorierst du einfach.
Wollen wir mal einen Ausschnitt einspielen, wie das klingt noch vor weniger als 13.000 Menschen von dir?
Eins muss ich meinen Eltern auch lassen, ne? Sie haben mich, was Religion anbelangt, sehr liberal erzogen. Ja? Jede Religion ist gleichwertig, ich achte und schätze jede Religion. Ne? Aber, und das meine ich todernst, ich liebe die Zeugen Jehovas. Ich finde das einfach toll, was die machen. Letztens standen zwei Zeugen Jehovas bei mir vor der Haustür. Ein dicker Deutscher mit Vollbart und eine dünne asiatische Frau. Ich mache die Tür auf, da sagt der Typ, schönen guten Tag, möchten Sie Gott kennenlernen? Und die Frau schon mal an das Paradies gedacht. Und ich fand das mega geil, was sie machen, weil wir Muslime können das nicht. Nein, wir haben ein Imageproblem. Stellt euch mal zwei Muslime bei euch vor der Haustür vor. Ein Mann mit Vollbart, eine Frau in einer Burka. Guten Tag, möchten Sie Gott kennenlernen? Schon mal an das Paradies gedacht?
Ostern, Jahran. Nächste Woche übrigens moderierst du für WDR 5 die Eröffnung des Cologne Comedy Festivals in Köln. Köln lacht.
Exakt.
Genau.
Ausverkauft.
Ist auch schon ausverkauft. 13.000 Leute, glaube ich, auch.
Nee, diesmal sind es, glaube ich, 28.000.
28.000 Leute. Ja.
Duisburg ist mit
drin. Du musst dich ja steigern, ne?
Man muss sich steigern, danach ganz Deutschland.
Ja.
Aber du hast es auch wirklich gewollt. Ne? Du hast dich in deiner Anfangszeit, also du hast vorhin erwähnt von deinem ersten Auftritt, der nicht so war, du hast es dann darauf angelegt, dass du manchmal wirklich 3 Auftritte an einem Tag hattest.
Das heftigste waren 7.
7?
7.
Ja.
Dann bin ich von offener Bühne zu offener Bühne getingelt, hab ab 18 Uhr gestartet und bis 23 Uhr ging das dann und dann raus, rein, raus, rein, raus.
Das heißt, du bist schon jemand, der sagt, wenn ich was anfange, dann mache ich es auch richtig.
Nee, ich will mein Potenzial ausschöpfen. Ich will einfach Anerkennung für das, was ich tue und gut sein in dem, was ich tue.
Und manchmal dauert es ein bisschen halt.
Es dauert. Ich habe an Hauptbahnhöfen gepennt, ich habe an Flughäfen
an
gepennt.
An Hauptbahnhöfen gepennt.
Auf der Toilette gepennt. Die Putzfrau hat mich mit einem Mob in der Fresse geweckt. So. Also alles. Aber das ist alles egal. Ich will das. Das ist mein Traum. Das ist meine Liebe.
Ja, wir können dein Soloprogramm natürlich noch erwähnen. Gut, dass du fragst.
Exakt.
Wer fragt? Fragt das Publikum tatsächlich?
Niemand fragt. Niemand fragt.
Es gibt nur Antworten.
Ja, es gibt nur.
Pass auf, ich sag mal eben die Termine durch. In Karst bist du am 20.10., in Siegen am 9.11., in Mönchengladbach am 10.11., Bochum am 2.12. und in Dortmund. Ausverkauf steht da schon.
Ja, also da sind einige schon. Also von den genannten Terminen.
Aber gehen
sind
Sie einfach hin. Es gibt ja immer irgendwie.
Ja, wir kriegen jeden rein.
So bitte.
Und wer dich live vor 13.000 Leuten hören oder sehen möchte, ich glaube, das wird heute Abend auch übertragen als Stream. Kollegen von 1 Live machen das und zeitversetzt oder irgendwie im WDR Fernsehen oder auch live. Mhm. Also die Comedy Nacht ist das, die XXL Comedy Nacht mit unter anderem Ozan Yaren.
Genau. Ja. Und die Köln Comedy kann man dann bei uns hören auf WDR 5, die Eröffnung. Skala. Ja. Ich glaube auch schon in der gleichen Woche.
Oder? Und jetzt noch, ganz kurz, Axel hatte eben noch eine Frage, die traut er sich jetzt nicht zu stellen. Wir haben über dich gelesen, du hast während Corona 17 Kilo zugenommen. Würdest du einem Freund, der nicht genannt werden möchte, sagen, wie die wieder runtergegangen sind?
Also zunächst einmal würde ich diesem Freund sagen, die sind nicht unten, die sind
auch
da.
Ach so, ja, so geht es natürlich auch.
Das beruhigt mich ein bisschen. Ist das nicht ist das ein schönes Schlusswort eigentlich?
Ich glaube auch, es ist ein fantastisches Schlusswort. Ozan Yaghan, viel Erfolg weiterhin. Komm wieder, wenn du mal von Berlin nach Hirn kommst. Und bis dann.
Bis tschüss. Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao.
Tiere Deluxe.
Genau.
Oh, das hier haben wir noch.
Was denn?
Ich habe einen Sonderauftrag für Sie. Die amerikanische Bundespolizei hat uns darüber informiert, dass Abraham Goldstein auf dem Weg nach Berlin ist.
Berlin 1931. Kriminalkommissar Gerion Rath wird auf einen amerikanischen Gangsterboss angesetzt. In der Serie im Krimi am Samstag. Aber der Schauplatz verschiebt sich. Wirtschaftskrise und Straßenschlachten halten die Stadt in Atem.
Kommissariat?
Ich höre, Sie sind dem Zauber meiner wunderbaren Christine erlegen, Herr Kommissar.
Da sind Sie bei mir falsch.
Ich verstehe, Sie können nicht sprechen.
Goldstein, die Serie im Krimi am Samstag. Letzter Teil heute um 17 Uhr. Hier im Radio, als Podcast und in Ihrer WDR5-App.
Satire Deluxe mit jetzt Henning aber. Bornemann und Axel Naumer und der Wahl in Polen.
Jui, die ist anders ausgegangen, als wir letzte Woche orakelt hatten.
Ja, wir schämen
aber
uns.
Aber wieso? Man täuscht sich gern in dem Fall.
Stimmt. Die Wahl scheint eh so eine Sieger-Verlierer-Umkehr zu sein.
Ich bin Politiker und ich bin Sportler und ich war noch nie in meinem Leben so glücklich über einen zweiten Platz.
Und das sagt Donald Tusk.
Tusk,
jetzt bringst du mich noch. Der nicht die Wahl gewonnen hat, aber ja. Koalitionspartner zum Regieren.
Ja.
Im Gegensatz zur stärksten Partei, der PiS, die so gesehen verloren hat.
Ja. Und wenn die AfD bei Landtagswahlen stärkste Kraft würde, aber die Brandmauer stünde?
Stünde, genau.
Genau. In Polen gibt es also einen Gewinner und einen Sieger.
Tusk hat es schon ganz staatmännisch ausgedrückt.
Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben die PiS von der Macht entfernt.
Ja, ein bisschen hat übrigens Deutschland auch dazu beigetragen. Und zwar diesmal als Opfer.
Was?
Ja.
Das ist ungewöhnlich in Bezug auf Polen.
Ja, aber dank der Staatsmedien und eben dieser PiS-Partei.
Man hörte nur vom bösen Tusk, vom bösen Deutschland. Das war einfach eine Nummer zu viel für viele Polen.
Ja, und so haben sie dann den Wechsel und die gute Laune gewählt.
Wobei es mit der guten Laune doch noch ein bisschen dauern kann, oder?
Ja, wieso? Die Leute hüpfen doch schon auf der Straße rum überall.
Ja, aber das Zurückdrehen der umstrittenen Justizreform nur zum Beispiel, die wird schwierig, ja, weil die PiS schon überall ihre Richter eingesetzt hat. In der Disziplinarkammer vor allem.
Und warte mal. Die hat man doch nach den Protesten abgeschafft, oder?
Nee, umbenannt.
Die Disziplinarkammer heißt nicht mehr Disziplinarkammer, sondern Kammer der beruflichen Verantwortung. Wenn Sie ein Lupanar, also ein römisches Bordell, Bibliothek nennen, wird das nicht gleich zu einer.
Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja, absolut sinnfällig.
Ja. Ja, und jetzt muss man natürlich auch erstmal sehen, ob Polen jetzt wieder Waffen findet überhaupt, die sie dann in die Ukraine liefern kann und so weiter und so weiter.
Aber trotzdem die gute Laune überwiegt doch.
Ja, zumindest in Brüssel, wo wir jetzt mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verbunden sind.
Vitaj Polsko, vitaj z powrotem w Europie.
Moment mal, ich glaube, wir haben die falsche Tonspur, oder?
Das ist Polnisch.
Ach so.
Oder jedenfalls mein Polnisch. Denn es heißt Hallo Polen, willkommen zurück in Europa. Dass ich das in der Landessprache sage, ist außerordentlich wichtig. Denn aus den staatlichen Medien vor Ort erfährt die polnische Bevölkerung das ja nicht.
Wahrscheinlich, Frau von der Leyen, bekommt Polen jetzt eine Dreierkoalition. Eine Verbindung, die in Deutschland, sagen wir mal, nicht durchgehend einen guten Eindruck macht.
Aber es wird wohl so kommen. Und das heißt, es gibt einen europäischen Frühling mitten im Herbst. Polen rückt wieder näher an Europa heran. Beispielsweise wird die enorme Verschärfung unserer EU-Flüchtlingspolitik auch von Herrn Tusk voll geteilt. Und sobald er die Justizreform zurückgedreht hat, fließen auch alle gesperrten EU-Milliarden wieder nach Warschau. Ist das nicht toll?
Naja, man versteht die Begeisterung, aber ist es nicht auch
so? Und auch für mich ganz, ganz persönlich wäre es eine Entlastung. Denn wenn Herr Tusk dann eines Tages wieder zu einem Treffen nach Brüssel kommt, weiß er ja schon, wo alles ist. Ich glaube, er hat sogar noch einen Zweitschlüssel.
Trotzdem, es wird ja wohl nicht ohne Probleme gehen.
Es stärkt die Demokratie. Und das ist sehr, sehr wichtig für jemanden wie mich, die ich ja selbst durch einen unvergleichlich demokratischen Vorgang ins Amt gekommen bin.
Vielen Dank, Frau von der Leyen.
Vive l'Europe! Long live Europe! Es lebe von der Leyen! Und niew żyje Europa!
Und nun ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir werden 100.
Ach komm, jetzt übertreibst du. Wir fühlen uns wie 100. Satire Deluxe gibt's doch erst seit...
Das Radio insgesamt.
Ach so, das meinst du.
Das Radio wird 100. Mhm. Genauer gesagt, das Radioprogramm. Apparate gab's schon früher. Das erste regelmäßige, tägliche, einstündige Programm. Aber erst seit dem 27. Oktober 1923. Also heute vor 99 Jahren, 51 Wochen und 6 Tagen.
Wenn das kein Jubiläum ist. Ja, also Jubiläen von vor 99 Jahren, ja, 51 Wochen, 6 Tagen, feiert man oft.
Ja, und nächste Woche sind es dann irgendwann, wir zählen nochmal durch, irgendwann sind es 100 und das feiert die ARD schon seit letzter Woche. Und in keiner Sendung darf übrigens dann Folgendes fehlen.
Hier ist die Sendestelle Berlin. Auf Welle 400 Meter.
Hier ist Berlin. Boxhaus. Achtung. Meine lieben kleinen und großen Freunde.
Hallo, ihr Radio, das macht die Menschen lieb.
Sie können ja mal aus Spaß, Sie können mal nächste Woche mitzählen, wie oft man diese Töne in all diesen Sendungen bei uns oder woanders auch hören wird bei 100 Jahre Radio.
Und wir unterbrechen mal kurz für die Werbung.
Ich dachte, das war die Werbung.
Jetzt neu im WDR 5 Radioshow-Shop, das Retro-Radio Retro.
Auf der Originalradioskala finden Sie exotische Orte wie Hilversum, Beromünster und Stuttgart.
Auf Knopfdruck ertönen Radiosendungen von früher, wie die täglichen Auflasszeiten für Brieftauben, Wasserstandsmeldungen und Glückwunschdurchsagen.
Lauschen Sie noch mal einem Reiseruf. Martha Müller unterwegs mit einem roten Mercedes Cabrio, Kennzeichen unbekannt, auf dem Weg nach Münster, Angel Modde, möchte bitte
bitte dringend Ihre Schwiegermutter in Atzenhausen anrufen.
Erfahren Sie im Seewetterbericht erneut, dass östliche Neue Weser Nordrede ein Anker mit 9 Kettenlängen verloren gegangen ist, der Leuchtturm Whisky Alpha auf Position irgendwo verlöscht ist und in der Nähe der Forschungsplattform Fino 3 die Leuchttonne Oders minus 55 Grad 11,8 Nord, 7 Grad 9,5 Ost nicht auf Soldposition schwimmt.
Das Retro-Radio Retro regt Ihre Fantasie an, denn was hat die Schwiegermutter Martha Müller mitzuteilen? In welche unbekannten Regionen werden die Brieftauben fliegen?
Und wird die kleine Leuchtboje Oders nach dramatischen Abenteuern Moby Dickschen Ausmaßes eines Tages aus dem weiten Sturm umtosten Meer in ihre Sollposition zurückfinden?
Das Retro-Radio Retro.
Mehr als nur damals.
Mehr über die letzten und die nächsten 100 Jahre Radio heute Nachmittag in der Unterhaltung am Wochenende.
Die WDR 5 Radioshow mit einer Spezialausgabe. Unser Stargast ist dann Tom Gerhardt. Es kommen Febrim weg. Der Kollege Ralf Erdenberger, Fritz Schäfer, unsere Chefparodistin Antonia von Romatowski.
Eben gehört.
Jawohl. Und das ganze Radioshow-Team ist dabei und ich auch. Und nachher alles das um 15.05 Uhr hier im Radio und jederzeit in der ARD Audiothek.
Darf ich die Frage stellen? Bitte. Haben wir Themen vergessen?
Jetzt schon.
Axel,
jetzt schon. Warte mal, ich habe hier vorher im Augenblick noch einen kleinen Warnhinweis reinbekommen. Und zwar bittet ja, das war das Zeichen dafür, bittet die Bundesregierung die Bevölkerung, sich irgendwo festzuhalten, damit sie nicht weggerissen wird.
Bitte was?
Ja, weil zum Deutschlandtempo jetzt auch noch ein Jobturbo gezündet wird.
Ein Jobturbo?
Ein Jobturbo. 400.000 Flüchtlinge verlassen demnächst oder schließen ab ihren Integrationskurs.
Und deshalb starten wir jetzt in der zweiten Phase ein Jobturbo.
Jobturbo, da war er.
Ich muss sagen, wenn Hubertus Heil das sagt, das war er gerade, dann hat man nicht den Eindruck, dass man mitgerissen wird, oder?
Nicht so direkt. Und deswegen haben Sie noch Andrea Nahles dazu geholt. Die Jobagenturen, die Arbeitsagenturen sind dabei.
Wir wollen jetzt einfach auch die Kundenkontaktdichte, das ist so ein schönes deutsches Wort, die Kundenkontaktdichte jetzt erhöhen.
Mhm. Anschlussfrage, ist es dann also eher ein Kundenkontaktdichten-Turbo?
Plus. Okay. Achtung, noch besser festhalten, auch die Kinder. Die Bürokratie fällt weg.
Doch.
Nein, wirklich, der Kanzler hat das Problem bereits diese Woche beim Arbeitgebertag klar erkannt. Berichtspflichten, Vorschriften, Normen, Verordnungen.
Wir haben Jahrzehnte damit zugebracht, liebevoll, mit großer Gestaltungsintensität und mit auch viel Spaß am Detail. Dafür zu sorgen.
Ja, dafür zu sorgen. Und dieser Spaß ist jetzt endlich vorbei. Schluss.
Weil die Ampel und der Kanzler Erfolge brauchen.
So.
Warum sie den Erfolg aber ausgerechnet bei der Bürokratisierung suchen, ich weiß nicht.
Henning, es ist der Druck. Es ist der Druck, der es möglich macht.
Ja.
Sogar die eigenen Users machen dem Kanzler diesen Druck.
Ist ganz klar, wenn man als DJ sieht, dass die Leute in Scharen den Club verlassen, dann muss man die Playlist wechseln, wenn man nicht selber ausgewechselt werden will.
Ah, verstehe. Wow. Ganz anders übrigens beim IOC.
Wieso?
Ja, da läuft ja auch 2025 eine Amtszeit ab.
Wie auch?
Ja, es geht um Präsident Thomas Bach. Der darf eigentlich nach dem dritten Mal nicht wiedergewählt werden. Mhm. Aber bei der Generalversammlung diese Woche ist Folgendes passiert.
Das war schon ein bisschen Bollywood hier in Mumbai. Vier Leute sind aufgestanden und sie haben ihre Liebe ausgeschüttet und gesagt, Thomas Bach soll doch bitte, bitte, bitte bleiben an der Spitze des IOCs und weitermachen über seine Amtszeit bis 25 hinaus.
Das kann Scholz von der CDU nicht erwarten, glaube ich.
Nein. Und wo wir auf eine Art jetzt beim Sport sind, da wollte ich hin. Die USA-Reise der Fußballnationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer.
Sehr gut.
Wie heißt der noch gleich?
Nationaltrainer Julians Magelsmann.
Genau.
Danke. Genau. Ja. Ein Erfolg auf der ganzen Linie.
Ich habe tatsächlich kurz die Nationalhymne nochmal geübt. Dass sie sitzt. Aber sonst geht's noch gerade, danke.
Super, es ist super gelaufen, weil da hat aber auch die neue Taktik
Nationaltrainer Julians Magelsmann.
Ja, hat damit zu tun.
Genau.
Sehr ausgeklügelt und voll aufgegangen.
Ich glaube, wenn wir richtig schlecht spielen und gewinnen, ist es nicht gut. Wenn wir sehr, sehr gut spielen und nicht gewinnen, ist es okay.
Ah.
Wenn wir sehr, sehr gut spielen und gewinnen, das wäre die beste und erfreulichste Kombination.
Verstehst du? Das ist dieser neue Wind.
Ja.
Das ist Deutschland. Man kann sagen, Deutschland-Tempo ist auf dem Platz.
Genau. Ja. Der Erfolg ist nicht mehr aufzuhalten. Jedenfalls nicht, wenn man Stefan heißt.
Nee, der heißt doch, wie heißt der nochmal?
Nationaltrainer Julians Magelsmann.
So heißt er doch.
Ich wollte gerade schon wieder das Thema wechseln und zwar zu Kevinismus und Chantalismus.
Es brennt mir jetzt schon auf den Nägeln. Was ist das?
Beim Kevinismus bzw. Chantalismus geht es um Vorurteile aufgrund des Vornamens. Ah. Weißt du, schon 2006 hat ja so ein Professor der TU Chemnitz herausgefunden, dass Menschen mit moderneren Namen wie Laura oder Leon als jünger wahrgenommen wurden, als solche mit altmodischen Namen.
Wow. Ja, vielleicht auch, weil sie jünger sind. Wie heißt denn der Leiter der Studie?
Udo Rudolf.
Wusste ich doch, dass er ein Problem mit Vornamen hat.
Ja, gleich zwei auch noch. Und er hat herausgefunden, dass Menschen mit jungen Vornamen für attraktiver und intelligenter gehalten werden.
Ja. Sag mal, es gab doch mal vor einigen Jahren eine Studie, haben wir hier auch darüber berichtet, welche Vornamen von Lehrern bevorzugt werden.
Einer Charlotte, Sophie oder Hannah oder einem Alexander, Lukas oder Jakob schrieben LehrerInnen vermehrt positive Eigenschaften wie Fleiß, Ehrgeiz und Leistung zu.
Mhm. Siehste. Und wer waren dabei die Loser?
Na, man ahnt es.
Mandy, Chantal, Justin und Maurice hingegen wurden mit negativen Eigenschaften wie Verhaltensauffälligkeiten oder Leistungsschwäche assoziiert.
So. Und jetzt eine aktuelle Studie aus dieser Woche. Mit welchen Namen hat man bessere Chancen, in einen Vorstand von einem Börsenunternehmen aufzurücken?
Mit Vornamen kann man so viel falsch machen. Gute Vornamen, wenn man in der Wirtschaft ganz nach oben will, das hat eine Stiftung für mehr Frauen in Führungspositionen wieder mal bestätigt, sind Thomas, Michael oder Stefan. Die drängeln sich in den deutschen Vorstandsetagen. Nicht so gut zum Beispiel Sabine. Denn unter deutschen Vorstandsvorsitzenden gibt es mehr Christians als Frauen. Vielleicht liegt das an einer strukturellen Benachteiligung von Frauen, wahrscheinlich aber daran, dass die ganzen Noahs und Leons noch in den Kindergarten oder maximal in die Schule gehen. Deren Zeit kommt noch. Wie gesagt, das mit den Vornamen ist nicht so einfach. Zum Beispiel hat eine amerikanische Studie ergeben, dass es vor allem Menschen mit kurzen Namen sind, die zu den Topverdienern gehören. Bob, Fred, Bruce oder Jack. Die meisten männlichen Pornostars heißen so, aber das ist ein anderes Thema. Ein Blick auf die deutschen Vorstandsvornamen bestätigt, Dirk, Jörg, Klaus und Olaf sind auch relativ häufig. Allerdings gibt es Grenzen. Über noch kürzere Vornamen wie Ulf, Alf oder gar Ali ist nichts bekannt. Ebenso wenig wie über männliche Pornostars mit dem Namen Ulf, aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt auch Ausnahmen. Karl, Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Guttenberg. Das sind 10 Vornamen. 3 davon mit nicht weniger als 3 Silben. Insgesamt 62 Buchstaben. Damit müsste man eigentlich stark armutsgefährdet sein. Andererseits, wer als Guttenberg auf die Welt kommt, wird sowieso als Millionär geboren. Da können die Eltern mit den Vornamen sinnlos rumasen. Der angerichtete Schaden hält sich in Grenzen. Der praktische Nutzen solcher Untersuchungen übrigens besteht vor allem in der Empfehlung, wer eine Tochter hat und möchte, dass sie in der freien Wirtschaft Karriere macht, tauft sie am besten Christian oder Dirk und hofft, dass sie damit durchkommt.
Sehr gut.
Tür zu.
Und wir sind mit unseren Namen übrigens auch ganz gut durchgekommen. Ja. Dafür, dass Axel eigentlich ganz anders heißt.
Er trägt den Namen BSW für Vernunft und Gerechtigkeit.
Ja, das ist natürlich, das ist,
es passt.
Oder? Es passt doch zu mir auch,
ja.
Oder? So.
Ja.
Aber über dich, mein lieber Henning, und deine wahre Identität könnte ich auch so manche Geschichte erzählen.
Das ist die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz, vom Seppel, vom Kasperl und von seiner Großmutter.
Nee, ein andermal vielleicht.
Ja, klingt aber vielversprechend auf jeden Fall, oder?
Ja. Das jedenfalls war Satire Deluxe für heute. Weiter geht's mit dem Tag um 12 und danach wird Andrea Oster staunen, wenn sie hier ins Studio reinkommt.
Eisige Minustemperaturen sorgen für bizarre Frostformationen.
Ja. Andrea Oster nachher mit dem WDR 5 Europa-Magazin. Wir kommen wahrscheinlich im Pullover, wenn es hier so weitergeht.
Ja, ja, ja.
Nächsten Samstag um 11. Wie immer, wir haben dann wie immer neue, wochenfrische Zungenbrecher dabei.
Chinas Staatschef Xi.
Mit dem chinesischen Staatschef Xi.
Ne? Ja, genau. Wir verabschieden uns bis dahin. Mein Name ist Henning Bornemann.
Spross einer milliardenschweren Bananendynastie.
Und ich bin Axel Naumer und jetzt raus in den Matsch da draußen.
Und das drückt dann die Pegel hier über die normale Null.
Das riecht nach Herbst und sieht auch so aus.
Scharf. Guten Tag.
Es braucht insbesondere dringend Trinkwasser, damit sich Cholera und andere Krankheiten in den nächsten Tagen nicht verbreiten.
Die Bundesaußenministerin vor Ort im Nahen Osten zu den Hilfslieferungen für palästinensische Flüchtlinge im südlichen Gazastreifen nach der Öffnung der Grenze zu Ägypten. Kann diese Hilfe jetzt geleistet werden? Und mehr dazu gleich hier. Außerdem im Tag um 12. Der Zug kommt mal wieder nicht. Warnstreiks begleiten die nächste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn. Und Bundesliga-Fußball für Lau. Als erster Profiverein nimmt Fortuna Düsseldorf für ein Pflichtspiel keinen Eintritt. Und das Wetter, ebenfalls kostenlos und fußballtauglich, am Nachmittag bleibt es weitgehend trocken bei milden Temperaturen. Seit 9 Uhr unserer Zeit tagt in Kairo eine Friedenskonferenz für den Nahen Osten. Der ägyptische Präsident al-Sisi hat dazu eingeladen, unter anderem dabei der UN-Generalsekretär, der jordanische König, der türkische Präsident, zahlreiche EU-Außenminister, auch die deutsche Ministerin. Aus Israel ist niemand eingeladen worden. Was diese Konferenz bedeuten kann, dazu gleich mehr. Aber zuerst wollen wir mit unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv auf die Situation an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten schauen, wo zum ersten Mal seit dem Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel Hilfe für palästinensische Zivilisten in den Gazastreifen kommt. Israel hat diesen humanitären Lieferungen zugestimmt. Was ist im Moment über den Stand dieser Lieferungen bekannt?
Ja, wir wissen, dass 20 LKW-Trucks jetzt aus Ägypten über diesen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen rein sind mit medizinischem Material, vor allem aber natürlich mit Nahrung. Wir haben erfahren vom Welternährungsprogramm, da waren Dosen dabei mit Thunfisch, Weizmehl, Nudeln, Bohnen, Tomatenpaste. Aber wie gesagt, nur 20 Trucks, das war vereinbart zwischen US-Präsident Biden und Israels Premier Netanyahu. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Welche Informationen liegen heute Vormittag über das Kriegsgeschehen vor?
Also wir haben immer noch Beschuss beidseitig. Es sind einige Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium abgeschossen worden. Israel reagiert weiter mit Flugangriffen auf den Gazastreifen, vor allem auf Gaza City und auf den Norden des Küstenstreifens und natürlich auch im Norden Israels an der Grenze zum Libanon. Auch da hat es wieder heftigen Beschuss gegeben und ein israelischer Soldat wurde getötet dabei.
Israelische Vertreter sind bei dieser Konferenz in Kairo, wie gesagt, nicht dabei. Kann dieses Treffen aus israelischer Sicht dennoch einen Nutzen haben?
Absolut, weil die Weltgemeinschaft und allen voran natürlich der UN-Generalsekretär, aber auch viele andere Politiker, Sie haben es ja eben schon gesagt, die können natürlich auf die Feinde Israels, auf die, ja in Anführungszeichen, Freunde der Hamas einwirken, vor allem natürlich auf Katar, auf den Libanon, auf Palästinenser Präsident Abbas, der ja auch mit dabei ist. Und wir haben ja gesehen, die zwei Geiseln, die gestern Nacht freigelassen wurden, die wurden auf Vermittlung von Katar freigelassen. Also da gibt es viel diplomatischen Spielraum.
Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv. Danke. Ein paar wenige Monate hatten Fahrgäste der Deutschen Bahn jetzt den Luxus, nur das ganz normale Verspätungs- und Ausfallprogramm verfolgen zu dürfen. Gestreikt wurde nicht. Nach der Tarifeinigung zwischen Bahn und DGB Eisenbahngewerkschaft EVG im Sommer. Aber jetzt verhandelt die Bahngewerkschaft GDL für ihre Mitglieder und lässt ziemlich früh, schon nach der zweiten Verhandlungsrunde, die Muskeln spielen. Ein bisschen jedenfalls. Ein Wochenendtag wurde für die ersten Warnstreiks ausgewählt. Heute früh um 2.30 Uhr ging es los mit regionalen Schwerpunkten und einer davon lag in Nordrhein-Westfalen. Daniel Schwingenheuer für WDR aktuell. Wie ist die Streikbeteiligung? Wo gab es Zugausfälle und Verspätungen?
100% Beteiligung verkündete die GDL bei der Rhein-Ruhr-Bahn. 4 Linien waren dort betroffen. Das Unternehmen versucht mit Bussen im Schienenersatzverkehr die Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen. Zum Beispiel zwischen Coesfeld und Dorsten gibt es einen Notverkehr ohne feste Fahrzeiten. Und zwischen Krefeld und Düsseldorf wird empfohlen, auf die Stadtbahnlinien U70 und U76 umzusteigen. Insgesamt stehen die Züge auf 11 Linien in NRW. Streikschwerpunkte sind das Ruhrgebiet und auch Ostwestfalen. Bei der Nordwestbahn sind auch 4 Linien betroffen. Die Linie RB74 zwischen Bielefeld und Paderborn fährt allerdings im 3-Stunden-Takt, weil eine Führungskraft der Nordwestbahn ebenfalls einen Zugführerschein besitzt und eingesprungen ist. Für viele Reisende heißt es wieder mal warten am Bahnsteig, zumal die Lage aktuell sowieso angespannt ist, weil viele S- und Regionalbahnen wegen Krankheit ausfallen.
Wie lange werden die Fahrgäste diesen Warnstreik noch spüren?
Heute sind die Streiks erst einmal bis 2:30 angesetzt. Das dauert dann natürlich noch einige Stunden, bis alle Züge wieder planmäßig unterwegs sind. Ob die GDL danach noch weitere Streiks ansetzt, hängt von dem Verlauf der Verhandlungen mit den Arbeitgebern ab. Die GDL möchte 555 Euro mehr Lohn für ihre Mitglieder, eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeitende und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Die Arbeitgeber haben bisher ein Angebot vorgelegt, 11% Lohnsteigerung auf 24 Monate. Der GDL ist das zu wenig. Ganz unabhängig von den aktuellen Verhandlungen könnten trotzdem bald wieder Streiks auf uns zukommen. Ende Oktober laufen nämlich die Tarifverträge bei der Deutschen Bahn aus. Danach beginnen die Verhandlungen.
Daniel Schwingenheuer für WDR aktuell und jetzt die NRW-Kurznachrichten mit Jürgen Escher.
In Düsseldorf hat sich die Polizei heute auf mehrere größere Demonstrationen eingestellt. Unter anderem werden mehrere tausend Teilnehmer zu einer pro-palästinensischen Veranstaltung erwartet. Laut Anmeldung sollen dabei, wie es heißt, Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung in Gaza verurteilt werden. Auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens sind Demonstrationen zur Lage im Krisengebiet geplant. In Düsseldorf protestiert außerdem die AfD gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Hier ist eine Gegendemonstration angemeldet. In Bonn wird heute der Tag der Vereinten Nationen gefeiert. Er erinnert an das Inkrafttreten der UN-Charta am 24. Oktober 1945, also vor 78 Jahren. Die Besucher erwartet ein buntes Fest auf dem Marktplatz in der Innenstadt. Dabei stellen in Bonn tätige UN-Einrichtungen ihre Arbeit vor. In Schmallenberg im Sauerland hat am Mittag zum 20. Mal der Rothaarsteig-Marathon begonnen. Zur Jubiläumsausgabe haben sich mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Der Rothaarsteig-Marathon gilt als einer der schönsten Naturläufe. Die große Herausforderung für die Läufer ist das Streckenprofil, denn sie müssen 838 Höhenmeter überwinden. Der Essener Energiekonzern RWE feiert am Abend sein 125-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum kommt nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz nach Essen, sondern auch Popsänger Robbie Williams. Das Exklusivkonzert soll mindestens eine Stunde dauern. RWE hat 3 Hallen für die Feier gebucht. Eröffnet wird sie gegen 18 Uhr vom Bundeskanzler. Danach wird er noch Fragen aus der Belegschaft vor Ort beantworten.
Soweit die NRW-Kurzmeldungen. Und das hier, das ist wirklich mal was Neues im Profifußball. Zum ersten Mal können Fans ein Bundesligaspiel besuchen, ohne Eintritt dafür zu zahlen. Der Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich das ausgedacht für sein Heimspiel heute Abend gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da wünschen wir den Düsseldorfern natürlich eine volle Hütte und entsprechende Stimmung. Bei diesem einen Gratisspiel soll es übrigens nicht bleiben. Es ist der Beginn eines langfristig angelegten Vorhabens.
Persönlich bin ich unheimlich gespannt, was uns da erwartet, wie es aufgenommen wird.
Sportvorstand Klaus Allofs. Es ist der Startschuss für eine geplante Zukunft bei Fortuna Düsseldorf, die Allofs jetzt schon zeichnen kann.
Unser Ziel ist es am Ende, wieder in der ersten Bundesliga zu spielen, guten Fußball in Düsseldorf zu zeigen.
Der Schlüssel für die großen Ziele heißt in Düsseldorf Fortuna für alle. Und ist ein Modell, das es unter anderem langfristig allen Zuschauern ermöglichen soll, umsonst ins Stadion zu kommen. Getragen wird das Modell von Sponsorengeldern. Als Geldgeber steht man also ab sofort nicht nur auf Banden und Trikots, sondern auch für die Freitickets, die in Düsseldorf angeboten werden. Langfristig wird dabei spannend zu beobachten sein, wie die Sponsoren über die Werbebanden hinaus sichtbar sein möchten oder gar Einfluss nehmen wollen. Kurzfristig ist allerdings erstmal spannend, wie die Stimmung im Stadion am Samstag wird. Abzüglich von Dauerkarten, Auswärtstickets, Logenplätzen und Co. sind 40.000 Tickets in die Fortuna für alle Verlosung gegangen. Und der Andrang war online so groß, dass man das Stadion in Düsseldorf hätte 3-mal füllen können. Und auch wenn es in dieser Woche in den Medienrunden bei Klaus Allofs nicht das Thema Nummer 1 war. Das Spiel zwischen Düsseldorf und Kaiserslautern ist doch sportlich gesehen tatsächlich ziemlich spannend.
Luise Kropf zum Gratis-Bundesliga-Fußball in Düsseldorf. Und mit Sarah Geißler aus unserer Wetterredaktion schauen wir jetzt auf die Aussichten für NRW. Nass angefangen hatte dieses Wochenende ja. Wie geht's weiter?
Es wird jetzt immer schöner. Ein paar Schauer haben wir noch, vor allem vom Münsterland bis nach Ostwestfalen-Lippe und in der Eifel. Aber auch die ziehen in den nächsten 1 bis 2 Stunden raus aus Nordrhein-Westfalen. Dann bekommen wir einen meistens trockenen und oft sonnigen Samstagnachmittag. Zum Teil mit starken Windböen, bei für diese Jahreszeit aber sehr milden Temperaturen, 11 bis 19 Grad. Morgen ein bisschen wechselhafter mit insgesamt ein paar Schauern und etwas weniger Sonne als heute, dann bei 8 bis 16 Grad.
Und das geht auch so weiter in der nächsten Woche?
Ja, die nächste Woche geht genauso herbstlich weiter mit mal helleren und mal graueren Tagen bei ähnlichen Temperaturen zwischen 8 und 18 Grad.
Sarah Geißler mit den Wetteraussichten und das war wieder aktuell der Tag um 12. Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Ich bin Thomas Schaaf.
WDR 5, die Verkehrslage A3.